Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der SPD regt sich Empörung darüber, dass der frühere Berliner Finanzsenator Sarrazin in der Partei bleiben darf. Mehr als 1000 SPD-Mitglieder unterzeichneten eine Protesterklärung dagegen. Die Parteispitze hatte kurz vor Ostern einen Ausschlussantrag zurückgezogen. Dafür erklärte Sarrazin sein Bedauern darüber, dass seine Äußerungen über Migranten falsch verstanden worden seien. Sarrazin hatte unter anderem behauptet, alle Juden teilten ein bestimmtes Gen.
Kenan Kolat ist sauer. Der Chef der türkischen Gemeinde engagiert sich seit langem für die SPD, leitet dort den Arbeitskreis Integration. Die Partei sei vor dem Populisten Sarrazin eingeknickt. Mit dieser Meinung steht Kolat nicht allein, sagt er.
Natürlich sind wir verblüfft und entsetzt über diese Entscheidung. Einige der Mitglieder wollten austreten. Ich habe sie zunächst mal zurückgehalten, dass sie nicht zurücktreten und austreten aus der Partei.
Thilo Sarrazin wirft Muslimen in Deutschland fehlenden Integrationswillen vor. Mit seinen umstrittenen Thesen sorgte er monatelang für Ärger. Die SPD-Spitze wollte den Bestseller-Autor aus der Partei werfen. Nun darf er bleiben. Das Ausschlussverfahren wird überraschend schnell beendet. Juristisch mag das korrekt sein, politisch aber fatal, so die parteiinterne Kritik.
Die Schiedskommission hätte viel politischer diskutieren müssen, denn der Schaden für die Partei ist immens groß. Wir werden viel Vertrauen in Kreisen von Migrantinnen und Migranten verlieren.
In einer Erklärung im Internet macht die Basis ihrem Unmut Luft, kritisiert den Zickzackkurs der Partei im Umgang mit Sarrazin. Mehr als 1000 Genossen haben die Petition in kürzester Zeit unterschrieben, darunter auch viele Kreisvorsitzende. Die Parteispitze weist deren Kritik zurück.
Es ist kein Zickzackkurs. Wir haben einen unabhängiges Schiedsverfahren. Es ist nun mal so, dass man nicht einfach jemanden rauswerfen kann, wenn er missliebige Meinungen vertritt.
Am Abend berät der Berliner Landesverband über den Fall Sarrazin wieder einmal. Die Stimmung, so heißt es, sei angespannt.
Es hat den Anschein, dass die SPD das Ausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin auch deshalb so schnell beendet hat, um Negativschlagzeilen im Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus zu verhindern. Das abrupte Ende des monatelangen Streits kann die Partei aber nicht zufriedenstellen. Denn der Parteichef Sigmar Gabriel selbst hatte am lautesten Sarrazins Rauswurf gefordert. Der Kurswechsel jetzt für viele Beobachter zumindest eines befremdlich.
Bundesaußenminister Westerwelle hat von der syrischen Regierung ein Ende der Gewalt gegen Demonstranten gefordert. Angesichts der Ausschreitungen müssten sich der UN-Sicherheitsrat und der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen mit der Lage in dem Land befassen. Die Truppen von Präsident Assad gehen mit unverminderter Härte gegen Regierungskritiker vor, vor allem in der Hochburg der Oppositionellen, der Stadt Dara.
In Dara fallen Schüsse. Schüsse auf Zivilisten und Demonstranten, wie Augenzeugen berichten. Von dem, was in der Stadt vor sich geht, gibt es nur Handybilder aus dem Internet. Dara ist von der Außenwelt abgeschnitten. Wasser, Strom und Telefonleitungen sind gekappt. Informationen können nicht überprüft werden. Angeblich liegen Tote auf den Straßen, die nicht geborgen werden können. Klar ist, dass gestern Tausende von Soldaten in die Rebellenhochburg südlich von Damaskus einmarschiert sind. Zur Niederschlagung der Proteste gegen den Präsidenten Assad. Menschenrechtsorganisationen sprechen von zahlreichen Todesopfern. Das syrische Staatsfernsehen zeigt eine andere Version. Hier heißt es, unter Berufung auf das Militär, die Bewohner von Dara hätten die Sicherheitskräfte um Hilfe gegen bewaffnete Terroristen gebeten. Deshalb seien Soldaten einmarschiert und hätten Recht und Ordnung wiederhergestellt. So befreit Assad Dara, ruft dagegen zornig der Aktivist, der den Einmarsch gestern gefilmt hat. Auch nach Meinung von Experten ein Wendepunkt.
Nach der Anzahl der Toten und dergleichen mehr, wird zunehmend schwerer, sich vorzustellen, dass es noch einen Weg zurückgeben kann zu irgendeiner Form von Verhandlungen, von geordnetem Übergangsprozess.
Menschenrechtsorganisationen berichten von einer Verhaftungswelle auch in anderen Orten Syriens. Unter dem Eindruck der Ereignisse will die internationale Gemeinschaft jetzt den Druck auf das Regime erhöhen. Doch Syrien macht dicht. Auch die Grenze zu Jordanien blieb heute geschlossen.
Die Kämpfe um die libysche Hafenstadt Misrata haben sich wieder verschärft. Die Regierungstruppen schossen vom Stadtrand aus mehrere Raketen auf den Hafen. Er ist der einzige freie Zugang zu der Rebellenhochburg. Außerdem warten dort hunderte Wanderarbeiter auf ein Schiff, das sie in Sicherheit bringen soll. Es liegt 2 Kilometer vor der Küste vor Anker.
Östlich von Misrata schlugen nach Angaben von Einwohnern mindestens 9 Raketen ein. In dem Hafengebiet suchten viele Menschen Deckung in Schiffscontainern. Bei den Attacken sollen zwei Wanderarbeiter getötet und mehrere weitere verletzt worden sein. Die strategisch wichtige Stadt wird seit fast zwei Monaten belagert. Noch in der vergangenen Woche hatte die libysche Regierung angekündigt, die Armee werde sich aus Misrata zurückziehen.
Frankreich und Italien wollen zeitweilig wieder Grenzkontrollen in Europa ermöglichen. Darauf haben sich der italienische Ministerpräsident Berlusconi und der französische Präsident Sarkozy bei einem Treffen in Rom verständigt. Beide Politiker hatten lange über den Umgang mit Flüchtlingen aus Tunesien gestritten. Mehr als 20.000 Menschen sind in den vergangenen Monaten illegal nach Italien gekommen. Dort erhielten viele von ihnen eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, mit der sie auch nach Frankreich reisen können.
Positionskämpfe bis zum Schluss. Wer zieht wen wie weit hinüber? Das Treffen Berlusconi-Sarkozy heute in Rom sollte die italienisch-französischen Irritationen der letzten Wochen beenden. Es klang ein Kompromiss auf Kosten von Europas Grenzgesetzen. Wir wollen Europas Grenzagentur Frontex stärken und wir brauchen insgesamt eine Überarbeitung, um Schengen garantieren zu können. Ursache für Frankreichs Italien-Verstimmung waren die befristeten Aufenthaltsgenehmigungen, die Italien tausenden Tunesiern ausgestellt hatte, in der Hoffnung, dass sie nach Frankreich ausreisen. Ein trickreicher Versuch, das Abkommen von Schengen zu unterlaufen. Italien hatte die Nordafrika-Flüchtlinge stets als europäisches Problem sehen wollen und bei Frankreich heute Unterstützung gefunden. In außerordentlichen Situationen, so glauben wir beide, muss der Schengen-Vertrag abgeändert werden. Wir werden das gemeinsam erreichen. Und im Gegenzug für Frankreichs Entgegenkommen sicherte Italien zu, sich am Bombardement militärischer Ziele in Libyen zu beteiligen. Wir haben diese schwere Entscheidung getroffen, sehr schwer, wegen unserer kolonialen Vergangenheit und wegen des Freundschaftsvertrages mit dem libyschen Volk. Das Treffen in Rom hatte für beide Politiker aber auch innenpolitische Bedeutung. Beide stehen erheblich unter Druck und ihre politische Zukunft ist ungewiss. Grenzabschottung und militärischer Einsatz. Mit diesen Themen will man vor allem im abtrünnigen rechtskonservativen Lager Stimmungen und Stimmen zurückgewinnen.
Nach einer Massenflucht aus einem Gefängnis in der südafghanischen Stadt Kandahar sind einige der Ausbrecher wieder gefasst worden. Wie die Provinzregierung mitteilte, wurden mindestens 65 Entflohene aufgegriffen. 500 Häftlinge waren zuvor durch einen Tunnel entkommen, die meisten von ihnen Taliban-Kämpfer. Die monatelange Grabung des Tunnels war von den Sicherheitskräften nicht bemerkt worden. Im japanischen Katastrophenreaktor Fukushima ist die Lage noch immer nicht unter Kontrolle. Innerhalb eines Monats hat sich die radioaktive Belastung noch einmal drastisch erhöht. Wie der Sender NHK berichtet, wurde ein 250-facher Wert an Cäsium gemessen. Bei Jod sei es ungefähr das 12-fache gewesen. In der vergangenen Woche hatte die Regierung das 20 Kilometer Sperrgebiet um die Atomruine für dauerhaft unbewohnbar erklärt.
In Tokio haben etwa 200 Bauern aus der Region um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima demonstriert. Sie versammelten sich vor der Zentrale des AKW-Betreibers TEPCO und forderten Entschädigungszahlungen, weil sie ihre Produkte wegen der Reaktorkatastrophe nicht mehr verkaufen dürfen. TEPCO entschuldigte sich bei den Bauern und kündigte finanzielle Hilfen an.
25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ist an die Opfer erinnert worden. Der ukrainische Präsident Janukowitsch sagte, kein Land könne die Konsequenzen einer solchen Katastrophe allein bewältigen. Sein russischer Amtskollege Medvedev nannte das lange Schweigen der damaligen Sowjetführung einen Fehler. In der Nacht zum 26. April 1986 war es bei einer Notfallübung zur Kernschmelze gekommen. Zigtausende Menschen verloren in der Folge ihr Leben, ihre Gesundheit oder ihr Zuhause.
25 Glockenschläge. Einer für jedes Jahr, das seit der Katastrophe von Tschernobyl vergangen ist. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew begannen die Gedenkfeiern bereits in der Nacht mit einem orthodoxen Gottesdienst. Denn auch der Super-GAU von Tschernobyl hatte sich vor einem Vierteljahrhundert nachts ereignet, um genau 1.23 Uhr Ortszeit. Die Aufnahmen vom völlig zerstörten Reaktorblock haben sich eingebrannt ins Weltgedächtnis. Tagelang hatte der Reaktor gebrannt, Unmengen von Radioaktivität wurden freigesetzt. Hunderttausende Menschen haben später Leib und Leben riskiert, um die strahlenden Trümmer wegzuräumen und eine Schutzhülle zu bauen. Der sogenannte Sarkophag ist längst brüchig. Eine neue Ummantelung soll nach langer Verzögerung nun gebaut werden. Heute kamen die Präsidenten Russlands und der Ukraine zum Kraftwerk, um hier die Opfer von Tschernobyl zu ehren. Ewiges Gedenken all jenen Helden, die ihr Leben hier gelassen haben, um andere zu retten, sagt Russlands Präsident Medvedev. Und eine tiefe Verbeugung. Medvedev forderte heute weltweit neue Sicherheitsrichtlinien für Kernkraftwerke.
Doch vom Atomkurs rückt Russland nicht ab, ebenso wenig wie die Ukraine oder Weißrussland. Alle drei Länder sind besonders betroffen von Tschernobyl. Ganze Landstriche sind bis heute unbewohnbar. Und alle drei setzen dennoch weiter auf Kernkraft. Selbst das arme Weißrussland baut seinen ersten eigenen Reaktor, trotz Tschernobyl und trotz Fukushima.
Mit einem ökumenischen Gottesdienst erinnerten Gläubige in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin an die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Unter dem Motto »Die verletzte Schöpfung« hatten evangelische, katholische und russisch-orthodoxe Kirche gemeinsam zu der Veranstaltung aufgerufen.
In die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll kommt Bewegung. Bislang wird nur der Salzstock Gorleben in Niedersachsen erkundet. Jetzt ist Baden-Württemberg bereit, auch im Südwesten Standorte zu prüfen. Der designierte Ministerpräsident Kretschmann kündigte an, das werde im rot-grün-roten Koalitionsvertrag festgelegt. Seine Vorgänger von der CDU hatten solche Untersuchungen abgelehnt. Atomkraftgegner aus Niedersachsen begrüßten den Sinneswandel. In Deutschland werden nach wie vor beunruhigend viele Drogen konsumiert. Wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem aktuellen Jahresbericht mitteilte, ging zwar der Tabakkonsum leicht zurück, Grund seien unter anderem Preiserhöhungen und Rauchverbote, doch der Alkoholmissbrauch sei dramatisch. Jeder fünfte Erwachsene habe ein Alkoholproblem. An reinem Alkohol wurden 2009 im Schnitt insgesamt 9,7 Liter getrunken. Seit 2000 haben sich Alkoholvergiftungen mehr als verdoppelt. Und die Zahl der Todesfälle, die auf alkoholbedingte Gesundheitsstörungen zurückgehen, liegt konstant bei 73.000 im Jahr. Im Naturschutzgebiet Hohes Venn an der belgisch-deutschen Grenze hat ein verheerendes Feuer gewütet. Bei ungewöhnlich langer Trockenheit und hohen Temperaturen hatte sich der größte Brand seit 60 Jahren in dieser Region rasend schnell ausgebreitet. Weite Teile des Hochmoors wurden in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Mehr als 300 Feuerwehrleute aus Belgien und Deutschland waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.
Das Naturschutzgebiet Hohes Venn, ein Flammenmeer. Seit Ostermontag brennt das ostbelgische Hochmoor. Etwa 1000 Hektar Torflandschaft, mehr als ein Fünftel der Gesamtfläche, wurden verwüstet. Wegen der extremen Trockenheit war das beliebte Ausflugsziel für Wanderer gesperrt. Die belgische Feuerwehr vermutet dennoch, dass Menschen den Brand ausgelöst haben.
Unachtsam weggeschmissene Zigaretten oder irgendwelche Feuer, die gemacht worden sind. Wir haben das schon erlebt, dass Leute hier in der Landschaft also grillen.
Auch Brandstiftung können die Behörden noch nicht ausschließen. Mit Löschhubschraubern bekämpfen 350 Einsatzkräfte die Flammen im schwer zugänglichen Hochmoor. Seit heute Morgen ist der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle. Das heißt, er breitet sich nicht weiter aus. Doch unterirdisch schwelen die Torfschichten weiter. Bis das Feuer vollständig gelöscht ist, können noch Tage vergehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 27. April.
Morgen und auch am Donnerstag sorgt ein Tief für häufige Schauer und Gewitter, dabei kühlt es etwas ab. Den Küstenregionen beschert das Hoch über der Nordsee dagegen halbwegs freundliches Wetter. Heute Nacht gibt es gebietsweise Schauer und Gewitter, die vereinzelt auch kräftig sein können. Von der Ems bis nach Vorpommern bleibt es weitgehend trocken. Am Tag überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich nur vorübergehend. Verbreitet gibt es Schauer und Gewitter, die am Nachmittag häufiger werden. Stellenweise regnet es auch längere Zeit. Im Küstenumfeld bleibt es überwiegend trocken. Schwacher bis mäßiger an der Ostsee auch frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Nord bis Nordost. Auch in Schauer- und Gewitternähe sind stürmische Böen möglich. Am Alpenrand heute Nacht nur 1 Grad, an der Oder bis 11 Grad. Dort morgen bis 20, sonst 19 bis 14, im Vogtland 13 Grad. Auch am Donnerstag ist es noch recht wechselhaft. Freitag und Samstag wird es dann freundlicher und auch wieder wärmer. Einzelne Schauer oder Gewitter sind allerdings noch dabei und an den Küsten bleibt es weiterhin windig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Karen Mioska darin. Der Streit um Sarrazin, wie viel Provokation verträgt die SPD und Champions League, die Schalker im Halbfinale der Königsklasse.